Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom ACT-Podcast. Mein Name ist Christopher Schön, ich bin niedergelassener Psychotherapeut und in der heutigen Folge habe ich den Julian dazu gewinnen können, einen kleinen Ausschnitt in seinen Therapieverlauf zu bringen und das mit uns zu teilen. Darüber bin ich sehr dankbar. Und hört mal in diese Folge hinein. Schaut, was ihr davon mitnehmen könnt, wie Julian es geschafft hat, mit der Akzeptanz- und Commitment-Therapie einen besseren Umgang, insbesondere mit so einem Gedanken, ich habe versagt, geschafft hat. Und los geht's! Heute habe ich den Julian hier bei mir. Was ist es, was Sie so, mit welchen Worten würden Sie sich vorstellen wollen, was können oder was dürfen die Zuhörerinnen und Zuhörer über Sie wissen?
Ja, danke schön. Ihnen auch einen guten Tag. Wie möchte man sich vorstellen in so einer Podcast-Folge? Habe ich mir keine Gedanken vorher gemacht, aber ich bin hierher gekommen mit vielerlei Problemen, die sich nach kurzer Zeit schon kristallisiert haben, die einfach in der Innenwelt geschehen und mich haben auf sie aufmerksam werden lassen. Mhm. Und das waren zum einen Probleme aus dem alltäglichen Leben, zu Hause, wie auch immer, Entscheidungen, die man trifft oder getroffen hat, welche einen schnell aus der Bahn geworfen und eine innere Unruhe geschaffen haben. Mhm. Wobei ich nach außen eigentlich ein sehr ruhiger Mensch bin. Zumindest höre ich das immer wieder.
Ja, ja.
Und das hat mich überfordert und somit auch meinen gesamten Organismus überfordert.
Kann man sagen, es war zuerst so, dass körperliche Symptome im Vordergrund waren?
Definitiv körperliche Symptome.
Ja.
Bauchschmerzen, Brustschmerzen, Kopfschmerzen. Das waren so die hauptsächlichen, die mich eigentlich irgendwie auf Spurensuche gebracht haben. Mhm. Denn alle körperlichen Beschwerden waren nicht zu untermauern mit medizinischen Diagnosen oder Untersuchungen.
Das heißt, Sie sind erst zum Hausarzt gegangen und haben sich da erstmal durchchecken lassen?
Ganz genau. Ja. Ich war beim Hausarzt und aufgrund der Brustschmerzen auch dort dann ans EKG angeschlossen, großes Check-up und weitere Untersuchungen wie auch Herz-MRT und so weiter und so fort. Alles ohne nennenswerten Befund. Mhm.
In der Situation, sich zu sagen, okay, ich brauche jetzt aber weiterhin noch Hilfe, ich habe trotzdem noch weiterhin diese Schmerzen, diese körperlichen Phänomene. Wer kam auf die Idee, sich in einer psychotherapeutischen Praxis vorzustellen?
Unterm Strich bin ich über diese ganzen Probleme, die körperlichen Empfindungen, auch ins Gespräch mit meinem Arbeitgeber gewesen und mit meiner Familie. Mhm. Und meine Ehefrau hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das doch alles nicht ganz so sein kann und irgendeinen Grund muss es haben, ob es dann eben arbeitstechnisch bedingt ist oder irgendwas anderes zugrunde liegt. Und im Gespräch mit dem Arbeitgeber sind wir da sozusagen auf die nächsten Schritte in Richtung Psychologe, Psychiater und eben auch Psychotherapie gekommen und dort habe ich dann auch im Prinzip den Tipp bekommen und bin dann, blauäugig drauf los, würde ich sagen. Ich kann mich noch entsinnen, als ich Sie dann am Telefon hatte hier den einen Morgen, haben Sie gesagt, ja, haben Sie sich denn noch bei weiteren Psychotherapeuten gemeldet? Und nein, habe ich nicht. Genau, das war meine Antwort damals. Und
Okay, nun ist es ja so, dass es nicht selten ist, dass körperliche Phänomene auftreten, insbesondere in stressigen Situationen. Was war, ich sag mal, Ihr Verstand ist ja auch sicherlich auf die Reise gegangen und hat nach Ursachen geschaut. Und hat Ihr Verstand eine besondere Ursache oder eine ganz bestimmte Belastung wahrgenommen oder herausgefunden, daran könnte es gelegen haben?
Also die ersten Dinge, die mein Verstand herausgefunden hat, war eigentlich, dass es einfach sehr viel an Input von der Arbeit aus war und eben auch gleichzeitig sehr viel im Privatleben passiert ist und dass da einfach eine Überlastung stattgefunden hat. Im zweiten Schritt ist dann ja mehr oder weniger Ursachenforschung betrieben worden in Form von, ja, ich mache schon Listen, ich organisiere meinen Tag, ich organisiere die Arbeit, das Privatleben und dennoch komme ich auf keinen grünen Zweig. Also ich bringe nichts zum Abschluss und komme da nicht weiter und war daraufhin dann auch häufig frustriert und wütend auf mich, warum habe ich das wieder nicht geschafft.
Okay, also ich höre schon so heraus, das war so dieser Impuls, ich muss mich noch besser organisieren. Ich muss noch effektivere To-Do-Listen führen.
Genau. Das hat sich jetzt, wo wir wieder einmal drüber sprechen, schon rauskristallisiert, indem ich mir eigentlich meine komplette Kleidung für den nächsten Tag, meine Bürotasche, meine Arbeitstasche, was auch immer, schon so vorbereitet habe, dass ich nur noch zugreifen musste, um da gar nicht mehr drüber nachzudenken, bevor ich zur Arbeit gehe oder auch zum Handballtraining oder was auch immer.
Ja.
Das war immer alles schon vorbereitet, damit da gar keine Last gedanklich irgendwie auftaucht. Und das ist bis zum gewissen Punkt eben so weitergegangen, bis eben diese Körperempfindungen so viel wurden, mir dann weiter Gedanken darüber zu machen. Und in meiner Jugend war es so, dass ich die Diagnose ADS gestellt bekommen hatte. Und da hat mein Verstand natürlich gesagt, oh, vielleicht ist das die Wurzel allen Übels. Und vielleicht muss ich da nochmal ansetzen.
In welchem Alter wurde diese Diagnose denn gestellt?
Ja, das ist immer noch ein wenig schwammig in meiner Erinnerung, aber ich würde glatt sagen, so gerade in der weiterführenden Schule, ein Stück weiter, ja.
Okay.
Siebte, achte Klasse.
Aus Ihrer Erinnerung heraus, was hat Sie denn, ich sag mal, besonders gemacht? ADS, ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom. Waren Sie der Zappelphilipp, der so beschrieben wird?
Wie eingangs schon gesagt, eigentlich eher der ruhige Typ. Auch das hat sich so wiedergespiegelt. Ich war schnell abzulenken, aber in Form von Tagträumereien oder Gedankenspielen. Ja, klar, Wibbel mit dem Bein, das ist auch eine Form davon, aber nicht der typische Zappelphilipp.
Das heißt, so in der Schulzeit war die Aufmerksamkeit häufig, Sie haben es selber besser beschrieben, mit rasch ablenkbar.
Ja, ganz genau.
Okay.
Sehr schnell.
Wie waren die Schulnoten?
Die Schulnoten waren eigentlich durchweg durchwachsen, möchte ich mal sagen.
Ja.
Irgendwo zum Teil befriedigend, aber auch ausreichend. Wenn nicht sogar ungenügend.
Ja. Sind Sie durch Ihre Eltern an eine Therapie gekommen?
Ja, genau. Begleitet damals noch von einem Kinderpsychologen, Dr. Wolf heißt er, glaube ich. Ja. Und dort war ich dann auch zur Therapie, wurde auch medikamentös eingestellt, damals mit Ritalin. Und das hat mich scheinbar auch nicht unbedingt weitergebracht, denn ich habe selber irgendwann diese medikamentöse Therapie einfach wieder abgesetzt und habe versucht, mich sozusagen so durchzuschlagen. Was mir im Prinzip auch gelungen ist, ist irgendwann hin zur 9. beziehungsweise 10. Klasse, aber mit sehr viel Aufwand, Nachprüfungen, sehr viel Nachhilfe, die meine Eltern mir auch ermöglicht haben, muss ich dazu sagen.
Ja.
Ja.
Wie hat sich die Ablenkbarkeit verändert unter dieser Medikation?
Die Ablenkbarkeit hat sich insofern verändert, dass ich nicht jedem Gedanken komplett nachgegangen bin, sondern die angedacht habe, aber auch schnell wieder auf das eigentliche Thema, jetzt sagen wir mal im Unterricht, zurückkommen konnte, wenn es mich denn wirklich interessiert hat.
Schöne Formulierung. Okay. Nachdem Sie die Medikation nach wie lange, wie vielen Jahren abgesetzt haben?
Ich würde aus der Erinnerung sagen, dass es maximal 1,5 Jahre waren, dass ich die Medikamente mehr schlecht als recht genommen habe.
Okay. Ja. Hatte das Auswirkungen auf die Ablenkbarkeit wieder?
Im Nachgang könnte ich das jetzt gar nicht mehr sagen, dass ich mich da hab wieder leichter ablenken lassen oder abgeschwiffen bin. Ob es vielleicht auch ein bisschen was mit dem einfachen Phänomen der Pubertät zu tun hatte, dass man da dann sowieso leichter abgelenkt ist von anderen Themen als der Schule.
Nun gab es ja auch eine Phase, wo Sie ohne Medikation ihr Leben bestritten haben.
Ja.
Sie haben Ihre Ausbildung gemacht. Sie haben geheiratet. Inwieweit war da eine Ablenkbarkeit? Da hatte sie das in der Zeit auch so begleitet?
In Vorbereitungen und Planungen nicht unbedingt, in Durchführung eigentlich auch nicht. Aber Unsicherheiten hat es gegeben, dadurch, dass man wirklich jedem flüchtigen Gedanken, was wäre, wenn, nachgegangen.
Mhm.
Also das, jetzt rückblickend kann ich das sagen.
Mhm.
Zur jeweiligen Zeit hätte ich wahrscheinlich gedacht, ach, alles Quatsch, das muss schon irgendwie gehen.
Mhm.
Also funktionieren in dem Sinne.
Mhm. Ich habe zu funktionieren.
Genau. Genau.
Okay. Ja. Also die Fokussierung auf das, was wichtig ist, das war Ihnen so gelungen.
Ja.
Mhm. Nun kam es jetzt zu so einem Punkt, wo Sie so bemerkt haben, körperlichen Symptome nehmen nicht ab, obwohl ich ganz, ganz viel dafür tue. Schon vorher die Tasche vorbereite, dass da möglichst und auch die To-Do-Listen entsprechend angepasst. Und trotz all Ihrer auch, wie Sie mir mal berichtet haben, Weiterbildung, Fortbildung, die Sie gemacht haben, es hat irgendwie auch mit den ganzen To-Do-Listen nicht so geholfen, den Tag so zu strukturieren. Frage ich mal, zu welchem Gefühl hat das geführt? Sie hatten es so vorhin schon mit Frust, glaube ich, so erleben, so beschrieben.
Genau. In meisten Fällen Wut.
Wut?
Ja. Mhm. Wut und meist gegen mich gerichtet.
Ja.
Gegen meinen oder gegen mich, weil ich versagt habe.
Ah, okay. Also der Gedanke bei dem Frusterleben, bei diesem Wuterleben war so auf sich gerichtet. Können Sie so ausmachen, dieser Gedanke, wie haben Sie es nochmal formuliert?
Ich habe versagt.
Ich habe versagt. In so einer Situation, wenn dieser Gedanke so hochgekommen ist, wie nah war Ihnen dann dieser Gedanke?
So nah, dass ich eigentlich fast nichts anderes gesehen habe.
Nichts anderes. So nah. Ich habe versagt. Bei all den ganzen Errungenschaften, bei all den ganzen Leistungen, die Sie haben, gebracht haben, Weiterbildung, Fortbildung, sind Sie ja auch, ich sag mal, in Ihrer Organisation entsprechend höher gekommen. Verwundert es Sie, dass dieser Gedanke, ich habe versagt, dann in so einer Situation dann so nahe gekommen ist?
Das wundert oder hat mich oder, ja doch, es hat mich immer sehr gewundert,
mhm.
ja, weil ich auf der Habenseite doch recht viel vorzuweisen habe, mhm. sage ich jetzt einfach mal, insbesondere mit Dingen, die man auch erfolgreich abgeschlossen
hat. Ja, aber wurde das gesehen? Wurden Ihre Leistungen, die Sie all die ganzen Jahre erbracht haben, wurden die gesehen, wenn der Gedanke hochgekommen ist, ich habe versagt?
Gesehen wurden sie von extern mit Sicherheit, nur von mir selber nicht.
Von extern? Aber selber? Haben Sie nichts anderes gesehen als Wut auf sich? Und ich hab's nicht so hinbekommen.
Ganz genau.
Mhm. Okay. Was haben Sie, frage ich noch so, seit wann kennen Sie diesen Gedanken, ich habe versagt?
Sehr lange, wie wir hier gemeinsam herausgefunden haben.
Ja. Wie alt waren Sie, in welcher Lebensphase waren Sie, als dieser Gedanke dann mal so richtig nahe kommt?
Ich würde sagen, da wo ich mich weitgehend dran erinnern kann, so mit 3 bis 4 Jahren.
Sehr früh. Schon sehr früh. Darf ich auch so direkt fragen, so innerfamiliär, welche Rolle hatten Sie so übernommen?
In der Rückschau gefühlt die Rolle des Klebstoffs der Familie oder des Vermittlers zwischen allen Familienmitgliedern.
Ah,
ja.
Okay. eine große Verantwortung, diese Rolle des Vermittlers, des Klebstoffs. Ja. Und wenn sie nicht funktioniert haben, wenn sie versagt haben, welches Gefühl auch jetzt so im Nachgang kommt dann hoch, wenn sie so daran denken?
Enttäuschung.
Ja. Das Gefühl der Enttäuschung. Und für den Fall, dass jetzt die Bohrgeräusche mit aufgenommen werden, bitte ich dieses so zu entschuldigen. Aber in den Nachbarräumlichkeiten wird alles vorbereitet, dass da eine Nachbarin oder ein Nachbar einziehen wird. Bitte um Nachsicht. Okay, wir versuchen es dennoch zu Ende zu kriegen. Okay, das Gefühl der Enttäuschung. Etwas, was Sie jetzt seit so vielen Jahren kennen. Auch da verwundert es Sie jetzt im Nachgang, dass dieses, ich sag mal, dieses Streben nach, ich muss doch noch mehr tun hier, wird es für Sie, ich sag mal, deutlich, dass das Sie so geprägt hat, dass das auch jetzt in so einer belastenden Situation dann hochkommt?
Jetzt mittlerweile ist das sehr deutlich und kann diese Situation mittlerweile erkennen und dementsprechend reagieren. Mhm. Also meinen Verstand sozusagen im Zaum halten und mich nicht selber noch zusätzlich zu belasten mit Wut auf mich oder mein Versagen, welches vielleicht gar kein Versagen war, aber mein Verstand mir das einreden möchte.
Mhm. Wir haben ja in der Therapie so den Begriff der Fusion so durchgegangen und haben so uns zurechtgelegt, wenn ein Gedanke oder ein Gefühl so ganz nahe kommt, dass andere Dinge gar nicht mehr gesehen werden. Was wurde nicht gesehen? Ja gut, die eigenen Erfolge, okay. Aber welche, ich sag mal, Bedürfnisse wurden nicht mehr gesehen?
Insbesondere meine eigenen.
Ja, Bedürfnisse nach.
Nach meinen eigenen Wertvorstellungen, beziehungsweise meinen eigenen Vorstellungen, wie ich etwas erreichen möchte. Und was an dieser Stelle wirklich für mich wichtig ist.
Mhm.
Und nicht, was ich vielleicht in eine Aussage oder eine To-Do hereininterpretiert habe.
Mhm. Okay. Nun weiß ich ja über Sie, dass Sie auch da in eine Position gekommen sind, innerhalb Ihres Jobs, wo Sie einen ganz großen Spagat dazu leisten haben, wo eine sehr, ja, wo Sie in eine auch da sehr verantwortungsvolle Position gekommen sind, insbesondere zu koordinieren. Wer geht nun an welchen Arbeitsplatz und so? Und das ist ja, sag mal, ähnlich, ne? Auch da, wenn Sie an dieser zentralen Stelle nicht der Klebstoff sind, dann droht ja, dass das gesamte Gefüge irgendwie ins Wanken kommt.
Ganz genau. Das ist im Prinzip meine Innenwelt auf dem Arbeitsplatz ausgebreitet. Und ja, wie gesagt, mittlerweile kann ich da selektieren beziehungsweise die Zügel in der Hand halten. Oder wie wir hier so schön nutzen, den Wellengang mit dem Surfbrett irgendwie zu überstehen.
Mhm.
Das war vor unseren Sitzungen nicht der Fall.
Ja, denn wenn Sie diesen Gedanken haben, wow, da habe ich versagt, Wut über sich. Und wenn das so hochgekommen ist, was haben wir Sie da tun gesehen? Was war Ihre Methode, um diesen unangenehmen, ja, Gefühlszustand und diesen nahen Gedanken möglichst wegzubekommen? Was waren Ihre Methoden bisher?
Bisher war mir persönlich noch mehr aufzuhalsen.
Noch mehr.
Und eigentlich jede Sonderaufgabe, die auch nur irgendwie zu erreichen war, auch zu übernehmen, anstatt zu sagen, okay, wir schauen, dass der Laden läuft, in Anführungsstrichen, und das erledigen wir einen anderen Tag. Wie auch immer, da einen Kompromiss halt auch einfach zu finden. Das war für mich und ist es auch immer noch, da brauchen wir uns jetzt auch, weil ich mir nichts in die Tasche lügen, das ist jeden Tag eine Herausforderung oder auch in jeder Situation eine Herausforderung.
Ja. Noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen.
Ja.
Auch das ist eine Methode, der Vermeidung, der Verdrängung. Bevor dieser verdammte Gedanke hochkommt, ich könnte da versagen, noch vorbereitet sein, noch mehr optimieren, eine To-Do-Liste über die To-Do-Listen zu erstellen. So, klingt anstrengend.
Ist sehr anstrengend.
Ist sehr anstrengend. Okay. Okay. In den Sitzungen geht es mir ja häufig auch als erstes mal zu dieses Bewusstsein zu schaffen. Die Achtsamkeit. Nun haben Sie es mir ja einfach gemacht und waren, ich sag mal, schon von der ersten Sitzung an, ich sag mal, wissbegierig, interessiert, auch neue Dinge kennenzulernen. Inwieweit war die Vordiagnose ADS, ich sag mal, störend oder hat es Sie irgendwie beeinflusst?
Die Vordiagnose hat mich auch nur vorher beeinflusst. Während den Sitzungen, jetzt auch innerhalb dieser Therapie, ist es eigentlich zweitrangig.
Mhm.
Ich bin in Therapie und habe Medikamente, um mit ADS, ich sag mal, gut zu funktionieren, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Ich lasse aber auch bewusst Medikation aus, um eben zu sehen, wie erfolgreich denn mein Gedankenkarussell in meiner Richtung läuft und nicht in der Richtung, die mir die Gedanken vorgeben oder mein Kopf, wie auch immer man das sehen oder ja möchte. Ich fühle es halt so.
Okay. Ja. Das heißt, Sie sind auch in einigen Phasen so mutig zu sagen, hey, okay, das lasse ich mal aus für heute?
Ja.
Oh, okay. Und hat das einen Effekt auf Ihr Innenerleben, auf Ihre Gedankenwelt? Wie ist das?
Es hat einen Effekt, dass ich noch besser aufpassen muss,
aha,
um mich nicht selbst zu überfordern.
Okay.
Das ist auch anstrengend, aber es zeigt mir einfach, wie gut ich mit diesem Werkzeug, was ich hier an die Hand bekommen habe, vorwärts komme.
Ja.
Für mich und ja, meinen Lebensweg und nicht den meiner Gedanken.
Sehr schön. Sehr schön. Ich habe ja so auch etabliert, so die Metapher Monster im Bus. Oder gibt es eine andere Metapher, wo Sie für sich sagen, daraus ziehe ich immer wieder dieses bewusste Wahrnehmen und die bewussten Entscheidungen, die ich dann fälle. Gibt es da eine besondere Metapher, die Ihnen so dienlich ist?
Das Monster im Bus ist eine, die mir häufig wieder entgegenspringt, sozusagen, wo ich aber von der ersten Sitzung an dran hängen geblieben bin, ist eigentlich der Wasserball, welcher einfach schnell groß und klein wird und je nachdem, wie ich mich entscheide, auch klein bleibt oder mich erst gar nicht interessiert.
Ja. Okay. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die diese Folge noch nicht gehört haben, da empfehle ich dann die allererste Episode des Podcasts, sich das nochmal so nochmals sich anzuhören. Sehr dienlich. Dem Julian hat es geholfen.
Definitiv.
Okay. Wie ist es jetzt? Metaphern soweit gecheckt. Achtsamkeit. Okay. War es eigentlich schwierig, diese Achtsamkeit so in Ihren Alltag mit einzubauen?
Ja.
Mhm.
Also es hat einige Wochen gedauert, bis mir eigentlich dann auch schnell bewusst wurde, da bist du daneben getreten, also im Sinne von, du bist in dein Muster wieder zurückgerutscht, verbleibst in deinem Muster. Das hat ein paar Wochen gedauert, ja, aber ich glaube, ab der dritten Sitzung ist mir, glaube ich, fast jedes Mal, wenn ich in mein altes Muster zurückgefallen bin, das aufgefallen und ich konnte das für mich sozusagen nacharbeiten. Ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich schon, bevor ich entschieden habe, bemerke,
da ist der Wasserball.
Da müssen wir aufpassen oder ich muss aufpassen. Und da kann ich mich noch so entscheiden, dass der Wasserball zumindest gleich groß bleibt und nicht größer wird.
Ja, okay. Inwieweit können Sie bestätigen, dass Psychotherapie insbesondere zwischen den Sitzungen stattfindet und nicht nur in den Minuten, die wir hier zusammen verbringen?
Das kann ich zu 100% bestätigen. Da gibt es nichts dazwischen, nein.
Richtig. Ich meine, ich bringe ja immer wieder das Beispiel, dass jeder, der schon mal bei der Physiotherapie gewesen ist, kennt auch diese Anmerkung. Die Übung, die Sie hier gezeigt bekommen, bitte zu Hause wiederholen und so weiter. Ja, klar, natürlich. Sofort, ne? Auf jeden Fall. Und zwischen den Sitzungen gibt es so dieses, ach nein, mache ich morgen und so weiter. Nun, ich will mich jetzt nicht mit der Physiotherapie vergleichen. Nun scheint es aber, ich sag mal, wirklich wichtig zu sein, nicht nur in den Sitzungen, die wir hier verbringen, dieses zu trainieren, sondern dieses auch wirklich anzuwenden zwischen den Sitzungen. Freut mich, dass Sie das auch so haben umsetzen können, dass das ja auch etwas für Sie ist, für den Alltag. Jetzt frage ich nochmal so, Sie sagten so, in alte Muster verfallen. Auch da gibt es ja sicherlich im Alltag so ganz bestimmte Konstellationen oder Gedanken, die dazu führen, mit dem Ball fusioniert zu bleiben oder fusioniert zu werden. Welche Gedanken sind es und in welchen Situationen tritt das auf?
Ganz besonders häufig passiert das eigentlich alltäglich zu Hause.
Mhm.
Der Gedanke, ach, hätte das nicht schon erledigt sein können.
Mhm.
Ich nehme als Beispiel immer gerne die Spülmaschine.
Mhm.
Das Geschirr steht ringsherum, überall verteilt. Die Spülmaschine ist bereits ausgeräumt, nicht eingeräumt.
Mhm.
Und dieser Gedanke dann, das hätte aber schon passieren können oder müssen. Der ist so meiner, der mich einfach immer noch jeden Tag eigentlich total schnell bekommt. Und natürlich gibt es Tage, wenn man sich wirklich schon angestrengt hat, da ist man ganz schnell fusioniert, da ärgert man sich dann auch meinetwegen 10 Minuten vor sich hin und merkt dann, es war auch nur ein bisschen Geschirr und kann dann wieder einen Haken dran machen. Aber das ist etwas, was einen schnell bekommt. Und wie Sie schon sagen, das ist einfach antrainiert über ein ganzes Leben. Und davon gibt es mit Sicherheit tausende kleine Trigger oder ja, Wege, die einen da fusionieren lassen, mit was auch immer.
Okay. Wenn anders als zuvor bei diesem Ärger, Wut erleben und jetzt bei diesem Gedanken, warum ist das noch so? Das hätte doch schon erledigt sein können. Wenn dieses Erleben jetzt so hochkommt als Wasserball, zuvor gab es ja diesen Impuls, den Ball runterzudrücken durch noch mehr machen. Wie ist es jetzt, wenn Sie, getriggert, Sie sehen das, es ist nur nicht eingeräumt, es kommt hoch, was sehen wir Sie jetzt tun?
Zuallererst erkundige ich mich erstmal, wie der Tag meiner Frau zum Beispiel war, um dann vielleicht schon die Lösung des Problems in der Hand zu halten, beziehungsweise in den Kopf zu bekommen oder zu hören. Und im nächsten Schritt, früher hätte ich gut entspannt die Spülmaschine eingeräumt und hätte mich da total in Rage sozusagen gearbeitet.
Mhm.
Und das würde man jetzt nicht sehen.
Okay.
Ich würde sagen, sollen wir erstmal einen Kaffee trinken und dann schauen, was der Tag uns weiterhin bringt.
Okay. Das heißt, auch wenn der Ball hochkommt, Sie springen nicht sofort auf diesen Ball drauf
genau. Und
beißen sofort an. Denn das hätte zu dem Größerwerden des Balls geführt.
Der erste Impuls ist da.
Ja.
Und da kann auch vielleicht ein blöder Kommentar, nenne ich es jetzt mal, kommen. Aber im zweiten Moment definitiv nicht mehr in die Situation verrennen, sondern weiter.
Kann man sagen, dass Sie an der Stelle achtsamer geworden sind? Nicht nur achtsamer, sondern auch mit dem Commitment, jetzt nicht diesen Ärgerball größer werden zu lassen, sodass Sie dann, so höre ich heraus, die Energie in eine Richtung lenken, wo Sie sagen, das ist so ein bisschen werte- und bedürfniskonformer.
Ja, definitiv.
Erstmal zu erkundigen, sag mal, wie war denn dein Tag? Ist so dann das. Macht das den Ärgerball weg?
Nein.
Nein. Aber er macht ihn auch nicht?
Nicht größer.
Sehr gut. Klasse. Jetzt könnte man ja so denken, okay, Mensch, wenn man dem Julian jetzt so zuhört, ey, der ist jetzt damit durch. Der hat so geguckt, wie das jetzt so verlaufen war in der Schulzeit, geht so seinen Weg, heiratet, läuft und so. Und jetzt in dieser Phase, was gilt es für Sie als nächstes zu tun? Inwieweit sind Sie mit der Therapie durch?
Ich bin der Meinung, das habe ich glaube ich schon relativ früh im Gespräch mit Ihnen auch gesagt, dass so eine Therapie und das merke ich auch immer wieder und jeden Tag, wie ich ja zwischendurch schon erwähnt habe, es kommt immer wieder und wenn es nur die Kleinigkeit kommt, immer wieder Situationen im Leben, wo einfach auch eine Menge passiert, wo viele Fusionen auf einen lauern und einen vielleicht sogar fusionieren lassen. Und da gilt es einfach am Ball zu bleiben und das kann ich, wenn ich das hier so darf, eigentlich nur jedem raten, da am Ball zu bleiben. Denn das Endergebnis, nicht am Ball zu bleiben, ist kein schönes.
Absolut. Ich habe mal eine schöne Formulierung gehört. Das Leben ist wie das Schwimmen gegen den Strom. Wenn wir in einem Fluss sind und in eine ganz bestimmte Richtung wollen, auch wenn wir Widerstand verspüren, wie zum Beispiel den Gegenstrom, dann ist es aber an uns, aktiv zu bleiben, weiterhin in diese Richtung zu schwimmen. Denn wenn wir das nicht tun, dann driften wir ab. Und das ist das, was ich auch meinen Patientinnen und Patienten immer mitgeben will. Was wäre die Konsequenz? Sollten Sie jetzt von nun an wieder, wie Sie vorhin so selber sagten, so in alte Muster verfallen, sich treiben zu lassen und nicht die Energie aufbringen? Was droht uns dann? Die Konsequenz ist klar, wir treiben wieder ab. Auch da, am Ball bleiben. Ne? Immer wieder sich das so vor Augen zu führen. Denn unser Verstand lässt sich rasch ablenken. Und wie Sie so schön formuliert haben, wir fusionieren total schnell mit dem Wasserball der ganz bestimmten Stelle, wo er denn dann hochkommt. Ja, erstmal finde ich, ist nochmal schön, mit Ihnen so geguckt zu haben, den Prozess, den Sie so durchgemacht haben. Prozess bedeutet Faktor Zeit. Und Sie selber sagen, ja, so richtig enden wird das ja nie. Es wird ja, dieser Prozess geht ja weiter. Und das ist auch das, was ich mitgeben möchte. Therapie, wenn Sie wirklich was davon mitnehmen wollen, anders als Zwischenphysiotherapiesitzung, ne, gilt es, dieses auch weiter zu etablieren und auch immer wieder, ich sag mal, sich anzupassen, wie Sie gesagt haben, zu surfen, immer wieder neue Dinge zu erleben, einzubauen, sich anzupassen. Ich muss sagen, ich finde das ganz, ganz toll, dass Sie den Mut gefunden haben, mit mir hier diese Folge nochmal aufzunehmen. Ich kann nur sagen, Dankeschön. Dass Sie meinen Hörerinnen und Zuhörern, das ermöglicht haben, da so einen Einblick zu bekommen. Und ja, surfen Sie weiter.
Ich danke Ihnen, höre selber gerne Ihre Podcast-Folgen und habe ja, glaube ich, relativ früh signalisiert, ich werde auch bereit ab einem gewissen Zeitpunkt. Und der kam schneller als gedacht. Ja, wünsche allen viel Spaß beim Hören der weiteren Folgen. Wie sagen Sie so schön?
Ich wünsche euch, nein, macht euch einen schönen Tag und bleibt schön achtsam. Dankeschön.
Gerne.
Wow, klasse.